Hallo meine Lieben, Changemaker, Possibilisten und Mitträumer. Willkommen beim Podcast Making the Workplace a Better Place. Der Podcast, bei dem ich, Ruta, durch Interviews sowie durch Bücher und Studien mit dir meine Traumwelt der Arbeitswelt teile. Das heißt, eine Arbeitswelt, bei der beides miteinander verbunden ist, menschenzentriert und erfolgreich sein. Lasst uns also gemeinsam träumen und schauen, wie wir das ein oder andere in die Realität umsetzen. Ich bin ein riesen Fan von My Urbanology. Alina und Steph sind die Founder der Organisation, die für Black Empowerment steht. Sie haben eine Plattform erschaffen, die unglaublich wertvoll ist. Sie liefert Informationen über unterschiedliche Themen, wie über Role Models, Lifestyle, Business, Health und ganz frisch Job Offers. Ich durfte mit Alina sprechen. Sie bringt einen Cocktail aus unterschiedlichen leckeren Zutaten mit. Sie bietet Retreats für Black Women of Color an. Sie ist Marketing- und Kommunikationsberaterin. Sie bietet Meditationen, Self-Care und Team-Workshops an. Und nebenbei macht sie auch noch My Urbanology natürlich mit Steph zusammen. Worauf du dich in dem Gespräch freuen darfst, wie TeammitgliederInnen in Verbindung kommen können, wie Vertrauen in Unternehmen entstehen kann, was die Vision von My Urbanology ist, wie wichtig die eigene Bildung ist, um rassismuskritischer zu sein, wie wichtig Safer Spaces sind und warum sie eine Feministin ist. Spoiler-Alarm, auch ihre Mutter ist eine. Mit ihr hat das Gespräch richtig gut getan. Es war wie Salbei für die Seele. Alinas Stimme hat eine beruhigende Wirkung auf mich und ich freue mich schon auf einen Retreat mit ihr. Dann schwebe ich bestimmt über dem Boden. Es ist ein sehr empowerndes Gespräch mit viel Wärme und ich wünsche dir ganz viel Freude mit der Folge. Guten Morgen, liebe Alina. Ich freue mich, dass wir heute miteinander sprechen. Und eigentlich wäre ich ja in Berlin und wir hätten ein Face-to-Face-Gespräch, aber aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist es nicht möglich, aber dank der Digitalisierung sehen wir uns ja auch so und hören uns auch so. Und vielleicht nochmal ganz kurz, warum ich heute mit dir sprechen wollte und glaube, dass das auch so wichtig ist für den Podcast, ist ja, ich verfolge eure Arbeit mit My Urbanology schon etwas länger. Und dachte mir erstmal, oh, wie wertvoll das ist. Und dann kam aber die ganze Black Lives Matter Bewegung im Frühling. Und da fühlte ich mich total lost. Und dann kamt ihr. Und irgendwie habt ihr mir mit eurer Arbeit ganz viel Hoffnung gegeben in der Zeit, wo ich selber keine hatte. Und gerade mit eurer Black Expert Challenge. Das war irgendwie genau das, was ich gebraucht hatte, ohne dass ich wusste, dass das was ist, was ich brauchte. Es war irgendwie so eine, bei dem Ganzen, man weiß gar nicht, was man tun kann, also was man selber tun kann, um rauszukommen aus dieser Ohnmacht, kamt ihr mit dieser Idee, dass wir uns einfach sichtbarer machen. Mit dem, was wir können und mit dem, was wir sind. Und das war unglaublich schön für mich. Das war ein Riesengeschenk. Erstmal danke dafür. Und deswegen wollte ich auch unbedingt mit dir, mit euch sprechen, genau über das ganze Thema Rassismus, über wie es auch ist, als Schwarze in Deutschland zu leben, aber auch, was man in der Arbeitswelt ganz konkret machen kann, um antirassistisch auch tatsächlich zu sein. Und ihr macht ja auch noch ganz viel, was mit Female Empowerment zu tun hat. Und auf das Gespräch freue ich mich total. Also erst einmal herzlich willkommen.
Dankeschön.
Genau, ich fange eigentlich immer gerne an mit, dass du dich kurz vorstellst. Ich habe aber jetzt in meinem letzten Podcast, das ist noch nicht rausgekommen, mit einem Check-in angefangen. Und das finde ich ganz schön, weil die neue Narrative macht das, ja? Und dann geht's darum, erst einmal zu sagen, wie geht's dir und was beschäftigt dich eigentlich aktuell so?
Schon eine Frage, ja?
Ja.
Okay. Ja, mir geht's ganz gut. Heute ist mir kalt. Das ist so der erste richtige verregnete Herbsttag hier heute in Berlin zumindest. Genau, was beschäftigt mich gerade? Ich bin gerade dabei, einen Online-Kurs fertigzustellen zum Thema Selbstfürsorge. Das ist eine Online-Kursversion von einem Workshop, den ich schon sehr oft gegeben habe, auch für die Gruppe von Women of Color, die selbst in Führungspositionen arbeiten. Genau, und da bin ich gerade ziemlich viel mit beschäftigt und mein Retreat beschäftigt mich auch, was in 3 Wochen stattfindet.
Also dazu habe ich sowieso nochmal eine Frage für später, weil darauf würde ich total gerne auch nochmal näher eingehen wollen. Dann lass uns doch direkt losstarten mit, wer bist du? Welche Erlebnisse, welche Begegnungen haben dich am meisten geprägt und dich da geführt, wo du heute bist? Und vielleicht auch, was war dein Beweggründe, um mit My Urbanology zu starten?
Dann fange ich mal mit My Urbanology an gleich.
Mit dem gerne.
Vor mittlerweile 5,5 Jahren, es ist glaube ich schon her, habe ich eine E-Mail bekommen von Stephanie Kaff, meiner Partnerin in Crime. Die hat mir eine sehr lange E-Mail geschrieben mit einer Plattformidee, die sie damals hatte, wo sie verschiedenste Angebote aus ganz verschiedenen Lebensbereichen, also so Wohnen, Lieben, Arbeiten und so weiter, darstellen wollte. Und genau, dann haben wir uns getroffen, uns ziemlich schnell ineinander schockverliebt.
Ihr kanntet euch schon vorher oder kanntet ihr euch vorher?
Wir haben uns da kennengelernt. Und sie hat mir ein Angebot online gefunden. Zu der Zeit habe ich noch mehr Online-Marketing-Beratung gemacht. So ist sie auf mich gestoßen. Und genau, dann haben wir uns sehr viel ausgetauscht und haben eigentlich seitdem an dieser Idee gearbeitet und dann relativ schnell auch festgestellt, dass es für uns beide als schwarze deutsche Frauen total cool wäre, erst einmal für diese Zielgruppe, also für Menschen wie uns selbst, die Angebote und die Ressourcen auf der Plattform zu sammeln, weil wir eben auch so im Austausch miteinander festgestellt haben, dass es einfach unglaublich viele sehr hilfreiche und wertvolle Dinge, Ressourcen, Orte, Institutionen gibt, von denen wir vielleicht noch gar nicht wussten oder die wir gerade erst durch den Austausch entdecken, die wir guten FreundInnen empfehlen würden, aber die eben vielleicht gar nicht so sichtbar sind online oder überhaupt zugänglich sind. Und das war eigentlich dann so der ausschlaggebende Grund zu sagen, okay, wir richten diese Plattform wirklich auch explizit erstmal an die Community der Black People und People of Color im deutschsprachigen Raum und sammeln da wirklich alles, was uns selbst auch geholfen hat oder was wir entdecken, was uns empfohlen wird, was wir in unserem Leben gerne haben möchten.
So hat das Ganze angefangen. Und wo steht ihr heute?
seitdem ist natürlich viel passiert. Das ist ja, wie gesagt, 5,5 Jahre her. Wir haben dann 2018 unser erstes Event geplant und zeitgleich die Webseite gelauncht. Das erste Event war ein Black Business Women Event, was hier in Berlin dann stattgefunden hat. Und dann haben wir die Webseite gelauncht, ist total gut angekommen. Es war auch sehr gut, dass wir das so gekoppelt haben, weil wir das Projekt beide nebenbei machen, neben unseren anderen Aktivitäten und Familie und so weiter und so fort. Genau, und seitdem hat sich natürlich noch einiges mehr getan. Wir haben mittlerweile viele Interviews geführt auf der Plattform mit tollen Persönlichkeiten, teils sehr bekannt, teils nicht so bekannt, die zu ihrer Arbeitsexpertise erstmal sprechen und dann uns ihren Einblick geben in ihr Leben als schwarze Person in Deutschland. Und auch, und das ist auch uns sehr wichtig gewesen von Anfang an, die eine Perspektive in die Zukunft eröffnen. Das heißt auch teilen, was sie sich eigentlich wünschen für die Zukunft der Gesellschaft und was wir eigentlich aus ihrer Perspektive brauchen. Genau, das ist das, was da auf der Plattform passiert ist. Des Weiteren haben wir eben diese Black Expert Challenge gestartet. Im Zuge der öffentlichen, sehr starken Diskussion des Themas Rassismus in diesem Jahr. Und das ist ganz schön, dass du diesen Effekt, den die Black Expert Challenge auf dich hattest, nochmal so beschrieben hast. Letztendlich hatte sie diesen Effekt auf uns auch. Ja, also wir waren wahrscheinlich alle sehr müde davon und erschöpft davon und auch gestresst davon, diese Instagram- und Facebook-Feeds zu sehen, in denen eigentlich vorwiegend Gewalt gegen schwarze Körper gezeigt wurde.
Genau.
Ja, das war einfach wirklich zu viel und hat auch, hat sicherlich auch bei manchen Menschen dazu geführt, dass sie wieder zurückgeworfen wurden auf Erfahrungen, die sie schon gemacht haben.
Und dachten vielleicht auch verarbeitet zu haben oder schön unterdrückt gehabt. Und jetzt kam das einfach so im Kollektiv wieder hoch.
Ja, ganz genau. Und ich meine, jetzt kann man ja ganz unterschiedliche Meinungen dazu haben, wie ob das jetzt ein wichtiger Prozess war, dass wir das Kollektiv ja auch irgendwie als Gesellschaft verarbeiten. Letztendlich hatten wir in dem Moment ja keine Wahl. Es ist halt einfach so gelaufen. Und ich hatte dann eines Morgens saß ich da und habe meditiert und habe dann irgendwie, dann ist es mir so in den Kopf geschossen, dass was wir uns eigentlich wünschen, ist ja, dass wir eine Möglichkeit finden, auch zu sehen, wie stark wir sind und uns gegenseitig auch als die tollen Persönlichkeiten zu erkennen, die wir sind. Und das hat mir einfach in der Zeit komplett gefehlt. Und letztendlich ist die Idee der Black Expert Challenge, ja, also diese Expertisen zu zeigen, sichtbar zu machen, nichts anderes als die Idee unserer Plattform. Ja, also es ist genau das Gleiche. Mhm. In einem Unterformat, wenn man so will. Ja. Genau, und das haben wir dann einfach gemacht. Also wir haben einfach dazu eingeladen, dass sich Personen da vorstellen können und mit ihrer Expertise sichtbar werden können. Und das ist total schön gewesen. Also erstmal haben wir natürlich die Instagram- und Facebook-Feeds geflutet mit total tollen Persönlichkeiten. Genau. Ja, und ich kriege auch immer wieder Feedback, dass sich einfach wunderbare Vernetzungen daraus ergeben haben, gemeinsame Projekte. Genau, und diese Black Expert Challenge war für uns auch in der Business-Perspektive total gut und hilfreich, weil wir dadurch auch einen Sprung nach vorne gemacht haben, was unsere eigene Plattform angeht und gesagt haben, okay, wir bringen jetzt auch nochmal ein anderes Feature online und das gibt's jetzt auch, dass also schwarze ExpertInnen oder BIPOC-ExpertInnen sich auf der Plattform selbst ein Profil anlegen können.
Ja.
Und sozusagen dann auch längerfristig da sichtbar sein können und mit Kontaktdaten vernetzt und so weiter. Und dann eben auch, man kann da auch filtern und suchen, was ja bei Instagram so gut möglich ist. Genau, und das haben wir dann danach jetzt auch gelauncht, was total cool ist, weil das schon lange eine Idee war, wir immer nach dem richtigen Weg und dem richtigen Format gesucht haben. Und das ist jetzt da.
Ja, genau. Sehr schön.
Ja.
Und wie bist du oder... Ja, wie sah so dein Weg aus? Du hattest ja schon gesagt gehabt, du warst im Bereich Marketing. Das heißt, so deine berufliche Laufbahn, gerne deine persönliche Laufbahn und warum dieses Thema dir am Herzen liegt.
Also ich habe meine berufliche Laufbahn, kann man schon so sagen, im Bereich Marketing gestartet. Ich war angestellt als Marketingbeauftragte in zwei verschiedenen Startups, bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe, als Marketing- und Kommunikationsberaterin. Das ist jetzt mittlerweile auch schon 7,5 Jahre her, 8 Jahre. Genau.
Ja.
Und
was war der Grund für dich damals, von der Festanstellung in die Selbstständigkeit zu gehen?
Da gab es mehrere Gründe. Also ich habe tatsächlich während meiner Anstellung schon Anfragen bekommen, weil das zweite Startup, für das ich gearbeitet habe, sehr stark online gewachsen ist. Ich da für die Social-Media-Kanäle zuständig war und es einfach viele Menschen interessiert hat, wie das funktioniert. Das heißt, der Übergang für mich von dem Angestellten-Dasein in die Selbstständigkeit war jetzt auch relativ fließend. Gleichzeitig war es aber auch so, dass ich es für mich auch sehr interessant und spannend fand, meine Expertise auch für andere Projekte zugänglich zu machen und auch in anderen Projekten mich einzubringen. Und diese Fokussierung auf ein Projekt in der Anstellung fand ich dann irgendwann auch nicht mehr so ausreichend. Genau, deswegen hat das ganz gut zusammengepasst. Ja, und dann habe ich mich selbstständig gemacht und relativ schnell auch den Fokus nochmal schärfer gelegt auf Projekte, die oder auf Unternehmen, EinzelunternehmerInnen, die irgendwie auch einen sozialen Fokus haben oder einen sozialen Ansatz haben, gesellschaftlichen Ansatz haben. Das kam also relativ früh auch in meiner Selbstständigkeit, dass ich gemerkt habe, okay, es gibt einfach viele, viele Projekte, die ich total gerne unterstützen will und es ist wichtig gewesen für mich, da auch den Fokus zu legen.
Sozusagen. Das heißt, es war eine bewusste Entscheidung und nicht, dass es sich okay so ergeben hat. Ja.
Ja. Genau. Und dann habe ich Stephanie Karf kennengelernt, dann kam das Projekt Malvinology. Zeitgleich habe ich ja Andrea Schmidt kennengelernt, eigentlich vorher, also als ich mich schon selbstständig gemacht habe. Und habe da über sie das ganze Thema Meditation, Bewusstseinsarbeit, Kanyu als Tiefenbewusstseinslehre kennengelernt und da auch immer mehr Schulungen besucht und so nach und nach auch für mich festgestellt, das ist auch ein Ansatz und eine Praxis, die nicht nur mich verändert in meinem alltäglichen, wie ich mich fühle, sondern die auch meine Arbeit verändert mit dem Unternehmen, wo ich dann Workshops gegeben habe oder so. Das habe ich relativ schnell auch so durchgeholt, dass ich gemerkt habe, ich arbeite ganz anders mit den Menschen, seitdem ich diese Meditationspraxis habe und auch dieses Bewusstsein über die Verbundenheit in Teams. Genau, und es war schon damals für mich total interessant und teilweise auch schon interessanter als die Aspekte oder das Marketingwissen, wenn man so will, fand ich es auch immer super interessant, was passiert eigentlich in den Teams, die ich dann schule, was sind da für Dynamiken im Raum, wie interagieren die miteinander, wie viel Kreativität ist tatsächlich erlaubt, und da auch diese ganzen Spannungen zu spüren und auch da Räume zu schaffen, in denen die Mitarbeitenden dann sich tatsächlich einbringen können und dürfen, damit das Marketing dann gut läuft.
Das heißt, während du eigentlich über Marketing gesprochen hast, hast du aber auch dieses Zwischenmenschliche mit beobachtet und analysiert, okay?
Ja, mit beobachtet, tatsächlich auch schon ziemlich viel Einfluss darauf genommen, durch die Art und Weise, wie ich halt die Workshops gebe und wer ich auch bin als Mensch. Genau, und das hat sich eben noch verstärkt. Also das Bewusstsein einmal dafür, was ich da eigentlich mache, und was da passiert hinter den Kulissen und unter der Oberfläche. Genau, das hat sich verstärkt durch meine eigene Praxis in dieser Schule, in dieser tiefen Bewusstheitsschule sozusagen, im Kanyu.
Das heißt aber nicht, dass du auch in diesen Workshops dann mit den Leuten meditiert hast, sondern dadurch, dass du meditiert hast, hast du einfach eine andere Verbindung gehabt mit den Workshop-Teilnehmerinnen.
Genau, am Anfang habe ich noch nicht mit denen meditiert. Genau, und es ist dann tatsächlich erstmal nur so gewesen, in Anführungsstrichen, dass ich es ist halt eine Schulung der Wahrnehmung auch für die Energien, die im Raum sind, und ein bewusstes Unterstützen der gemeinschaftlichen Energien in meinem Fall. Und das habe ich dann immer mehr auch bewusst gemacht. Und irgendwann bin ich dann auch dazu übergegangen, in den verschiedensten Formaten, die sich dann ja so entwickelt haben, auch in der Zusammenarbeit mit meiner Ausbilderin Kunja Andrea, aber auch in Formaten, die ich bei Malvinology angeboten habe, einfach das Werkzeug der Meditation tatsächlich auch mit anzubieten, oder mit bewusst mit zu nutzen. Ja, also zum Beispiel bei der sozialen Organisation Gesellschaft sein, die ich gegründet habe, die sich mit dem Thema Menschlichkeit in der Arbeitswelt befasst, da haben wir ein Dialogformat und da geht es eben auch viel darum, im Dialog durch die Perspektivwechsel erstmal so zu erkennen, wir haben ganz unterschiedliche Blickrichtungen auf bestimmte Themen, aber können durch diesen gemeinsamen Raum auch erstmal total viel davon profitieren, dass es unterschiedliche Blickrichtungen gibt und dann aber auch eine gemeinsame Kraft in dem Prozess erkennen. Mhm. Und da ist Meditation und auch eine gemeinsame Meditation halt total hilfreich, um diese dieses Gespür für das Wir zu verstärken. Ja. Genau.
Voll schön. Mehr Menschlichkeit, wie hast du es genannt? Mehr Menschlichkeit in Unternehmen, in Organisationen.
Genau, mehr Menschlichkeit, ja, auch in digitalen Zeiten tatsächlich, aber auch mit dem Fokus stark auf Unternehmen und Zusammenarbeit, ja.
Und du hattest vorhin so schön gesagt, ja, wegen dem, wie ich bin. Wie bist du denn?
Ich habe ja auf meiner Webseite auch stehen und auch in meinen sozialen Kanälen, dass ich ein Peace Facilitator bin. Ja. Ja, letztendlich bin ich eine Person, die das sehr interessant findet, was das so für zwischenmenschliche Dynamiken laufen. Mhm. Und ich habe schon sehr früh, eigentlich vielleicht auch schon immer, ein Streben danach gehabt, so harmonisierend zu wirken und die Leute zusammenzubringen und so eine gemeinschaftliche Energie zu fördern. Deswegen, ich kann das nicht anders machen.
Cool, das klingt ja schon fast wie eine Berufung. Also eigentlich war schon immer klar, dass du das intuitiv schon immer gemacht hast und jetzt merkst du, das brauchen wir ja auch, ne? Wir brauchen das als Gesellschaft, viel mehr wieder verbunden zu sein und auch viel mehr Verständnis zu haben, erstmal für einen selbst und dann aber auch für die Mitmenschen, die genauso sein dürfen, wie sie sind, so wie wir so sein dürfen, wie wir sind, und wir trotzdem auch gemeinsam, ich nehme mal das Wort, was Peace, in Peace leben können, in Frieden leben können. Und ich glaube, da gehört Akzeptanz, das spielt so eine wichtige Rolle. Und wir brauchen dich, wir brauchen mehr davon. Deswegen finde ich das total schön, dass du das so machst. Wird es dann auch von Organisationen auch angenommen, angefragt? Gibt es bestimmte Organisationen? Und was sind so die Hauptgründe dafür?
Ja, also die Arbeit passiert ja auf unterschiedlichen Ebenen. Ne? Also ich habe zum Beispiel einige Online-Meditationsprogramme entwickelt, die ich für Unternehmen anbiete. Die werden angefragt und die werden genutzt. Die werden auch, also wir haben da teilweise KundInnen, die das auch schon im vierten Jahr jetzt nutzen mittlerweile, wo immer wieder neue Mitarbeitende reingehen und total zufrieden sind so mit dem Programm.
Wo findet man das dann? Auf deiner Seite? Oder auch bei My Urbanology, oder jetzt bei dir?
Genau, das findet man auf der integrale-vision.de Seite. Mhm. Genau. Ich kann aber auch nochmal Links zur Verfügung stellen.
Ja, super, würde ich gerne aufnehmen, ja.
Ja. Genau. Genau, und bei diesem Online-Meditationsprogramm beispielsweise, da könnte man ja meinen, geht es erstmal darum, dass sich die Persönlichkeit des Mitarbeitenden für sich entwickelt, ja. Also dass es jetzt erstmal so darum geht, Stressbewältigung, Entspannung, Selbstfürsorge, also erstmal so auf das Ich bezogene Themen, vermeintlich. Mhm. Aber die haben natürlich einen großen Einfluss darauf, wie wir einander begegnen. Ja, wenn ich als Mensch in der Organisation gut mit mir selbst in Kontakt bin und meine Bedürfnisse, aber auch meinen vielleicht aufkommenden Ärger oder Spannungen gut wahrnehmen kann und ressourcenhaft darauf reagieren kann, dann hat das einen sehr großen Einfluss darauf, wie wir miteinander umgehen. Ja, das heißt, das ist dann einfach auch eine wichtige Ebene oder ein wichtiger Ansatz, bei dem Individuum zu beginnen. Ja. Und genau, und darüber hinaus bin ich aber auch in Workshops in diesem Kontext unterwegs. Also habe auch schon Organisationen Workshops gegeben, die sich beispielsweise in einem Veränderungsprozess befinden, wo dann irgendwie das Team in zwei Lager aufgespalten ist und die einfach sagen, die finden auch so nicht mehr zusammen und brauchen da so ein, es geht ja auch ein bisschen in die Richtung Mediation, ohne dass ich jetzt Mediation aber so, brauchen halt so einen Prozess oder eine Erfahrung, in der sie merken, ah, okay, Moment mal, doch, wir arbeiten eigentlich in die gleiche Richtung und die Spannungen, die wir hier haben, die haben vielleicht erstmal auch eine Berechtigung und es gibt Gründe, warum die da sind und aber auch Wege zu sehen oder zu erfahren, besser gesagt, die dann auch zu überwinden und das gemeinsam wiederzuerkennen. Genau.
Und wie machst du das dann ganz konkret in so einem Workshop?
Das geht dann darüber, dass es erstmal wieder über das Ich geht, also und über diese bewusste Wahrnehmung des Ichs, und dann gehen wir in eine Wahrnehmung des Wirs, also des Teams, über Meditationsübungen, über gezielte und auch Dialog und Austausch. Ja. Und dann, je nach Thema, geht es eigentlich darum, auch viel über diesen Perspektivwechsel erstmal zu erkennen, dass selbst Positionen, die vielleicht als störend oder als anstrengend empfunden werden, eine wichtige Rolle oder einen wichtigen Beitrag leisten können. Ja, und auch gemeinsam in einem gemeinsam getragenen, geschützten Raum zu erfahren, dass wir das gemeinsam auch tragen und aushalten können. Ja, wenn es zum Beispiel Spannungen gibt oder und auch so durch diese Öffnung der Perspektive für die anderen und für das Gemeinsame passiert schon ganz viel. Ja, also da da ist es auf einmal okay und vielleicht entsteht oder idealerweise entsteht auch eine Anerkennung für Personen, die vielleicht immer Kritik anbringen, ja? Ja, die als Störfaktoren betrachtet werden, ja? Oder für Personen, die eigentlich das Team total zusammenhalten mit der Art und Weise, wie sie sind, ja? Und die vielleicht aber von ihrer Expertise her nicht so wertgeschätzt werden. Mhm. Ja, also das ist einfach, das sind einfach so Nebeneffekte, die entstehen. Genau, und im Vordergrund, in der, dialogischen Auseinandersetzungen, wenn man so will, geht es halt eben auch viel darum, dann ja gemeinsame Vision für den Prozess zu entwickeln, zu schauen, wo wollen wir eigentlich gemeinsam hin, was wären Schritte, wie können wir das schaffen, genau. So.
Schön. Also vor allem finde ich schön, dass gerade wenn man so in Change-Prozessen ist, da gibt es ja diese bestimmte Kurve, aber jeder hat ja so seinen Zeitrahmen und braucht vielleicht unterschiedlich Zeit oder läuft nicht in jede Phase durch oder wie auch immer. Und dann aber zu merken, es geht vielleicht gar nicht darum, einfach nur abzuwarten oder noch mehr Informationen oder irgendwann zu sagen, die Person hat es einfach immer noch nicht verstanden, wo wir hingehen möchten. Aber jetzt ist auch das Problem der Einzelperson oder mehrere Personen, wie auch immer, da erst einmal auf dieser Ebene nochmal drauf zu schauen. Also gar nicht mit mehr Information nur, sondern mit einem Dialog des Verstehenwollens und das in eine, also auch das Vertrauen zu haben. Erst dann kann ich mir gut vorstellen, dass man ja auch so einen Workshop anfragen würde, Vertrauen zu haben, zu sagen, ich glaube, wir kriegen es hin, aber nicht alleine.
Ja, genau. Vertrauen ist ein super wichtiger Aspekt und das ist ganz schön, dass du das nochmal so ausgeführt hast. Letztendlich reicht es manchmal einfach auch nicht, dass wir rational irgendwas verstehen.
Genau.
Es reicht nicht dafür, dass wir uns verbunden fühlen, dass wir uns sicher fühlen in dem Prozess, dass wir das Gefühl haben, wir können uns irgendwie innerlich, sind wir getragen. Ja, und das ist eigentlich das Gefühl, das wir haben wollen. Aber dann ist es vielleicht sogar so, dass wir manchmal das Verständnis gar nicht brauchen, weil das Verständnis erst im Prozess entstehen kann. Ja, und gerade in den modernen Prozessen, in denen wir uns so auf der Arbeitswelt befinden, gibt's halt oft noch kein Verständnis. Wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht. Ja, wir wissen nicht, wie es alles wird. Wir wissen vielleicht auch teilweise nicht, wie die Lösungen sind. Wir brauchen also erstmal das Vertrauen und das Verbundenheitsgefühl, damit wir dann losgehen können und dann können wir auf den Weg lernen.
Genau, das ist nämlich echt ein Paradigmenwechsel für uns, die das erstmal verstehen müssen, um gehen zu können. Und dass sich das, was vielleicht am Anfang gesagt wurde, auch verändern darf. Weil man nicht weiß, wie es in 5 Jahren aussehen wird. Manchmal nicht mal wie in einem Jahr. Und wie wir jetzt sogar noch erleben dürfen, manchmal nicht mal 2 Wochen. Also das geht alles so rasant. Und man kann es unterstützen. Und deswegen finde ich diesen Ansatz von wieder erstmal dieses Menschliche zurückzugehen und zu kommen, gerade in der Arbeitswelt. Also ich weiß gar nicht, warum das dort gar keine Rolle spielen sollte, aber im Privaten, ich bin ja nicht dort eine andere Person eigentlich, aber ich glaube, wir haben uns das irgendwann doch so ein bisschen antrainiert, der eine oder andere vielleicht etwas mehr, eine Rolle zu spielen. und zu Hause dann man selbst sein zu dürfen, was für eine Verschwendung von Ressourcen und auch von extreme Ressourcen für einen selbst und auch Verlust für ein Unternehmen am Ende.
Absolut.
Wo möchtet ihr eigentlich mit My Urbanology hin? Was wäre so die große Vision, die ihr habt?
Die große Vision, die ganz große Vision ist tatsächlich, dass wir mit dieser Plattform dahin kommen, wo wir eigentlich ursprünglich gestartet sind, nämlich oder an dieser Ursprungsgrundidee, nämlich, dass wir auch diese, also dass die Plattform noch mehr zu einer Plattform wird, die gesamtgesellschaftlich genutzt wird. Ja, und ihren Beitrag leisten kann. Ja, letztendlich geht es uns um gesellschaftlichen Frieden, also um das Miteinander, um so sein zu dürfen, wie wir sein wollen, wie wir sind, ja? Um uns diese diese Dinge ins Leben zu holen, die uns dabei helfen und uns dabei stärken, wie wir sind. Und wir sind jetzt mit der Perspektive von Menschen mit Diskriminierungserfahrungen oder Rassismuserfahrungen gestartet. Es ist aber unglaublich wichtig, dass auch irgendwann diese, und das ist ja gerade auch tatsächlich schon im Prozess, dass diese Perspektiven auch von weißen Menschen und People of Color zusammenfinden. Ja. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass es dann einfach auch Räume gibt, in denen safer Spaces ermöglicht werden. Ja. Und das war in der Vergangenheit noch wichtiger, das ist auch weiterhin wichtig. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, und ich glaube, das wird jetzt bald auch mehr entstehen, dass wir tatsächlich dahin kommen, dass wir Dialoge über Diskriminierung, über ja, oder über auch vielleicht die Perspektiven, ja, über Diversität führen, die uns alle weiterbringen und nicht, wie das leider noch in der Vergangenheit oft war und immer noch oft ist, mehr zu Verletzungen führen, ja, also, dass die, ja, sondern dass es wirklich Dialoge sind, die uns alle weiterbringen, die uns erkennen lassen. Wir haben da alle einen Bestandteil dran. Wir verlieren auch alle Energie dabei, wenn wir Diskriminierung passiert. Ja. Wenn wir uns gegenseitig unser authentisches Dasein absprechen. Das ist Energieverschwendung, hast du schon gesagt. Nicht nur bei den Leuten, die, denen das abgesprochen wird, sondern auch bei den Leuten, die das absprechen. Ja? Und das finde ich, und ich glaube, wenn wir, also ich glaube, wenn wir da hinkommen, und da sollten wir hinkommen, unbedingt, gesellschaftlich, dass wir diese Gespräche auch auf einer größeren Ebene führen können, dass wir da lernen, das zu führen und lernen, einen Anteil daran zu erkennen und zu bearbeiten, dann wird's richtig spannend.
Total. Dann wird's richtig spannend. Ich frage mich nur gerade, wie könnte das aussehen, dass wir in einen Dialog gehen, das auch gesellschaftlich anerkannt und relevant ist und vor allem auch politisch und Organisationsrelevanz hat, weil es müsste sich ja dann, ich sehe so ein paar Gesetzesänderungen, die notwendig wären. Ich sehe, wie Organisationen sich umstrukturieren müssten, vor allem wenn es um bestimmte Prozesse geht, wie Einstellungen. Und da habe ich noch keine Lösung. Du?
Oder Ideen.
Ideen
auf jeden Fall. Die Lösung kann, glaube ich, nicht eine Person haben. Ja. Das geht nicht, weil es dafür ist alles viel zu komplex. Wir brauchen die Intelligenz und das Bewusstsein von vielen Menschen, die zusammenkommen. Das ist total wichtig. Und auch von vielen unterschiedlichen Perspektiven. Ich möchte mir auch nicht anmaßen, die Perspektiven von allen zu haben. Ja, kann ich nicht, werde ich nicht. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist der Weg darüber, dass wir uns alle individuell entwickeln und unser Bewusstsein. Weil wenn wir in der Lage sind zu erkennen, wie diese Energieverluste da sind und was wir eigentlich tun, wenn wir uns auf diese Reise begeben, uns öffnen, veränderungsfähiger in uns selbst erstmal werden, das ist halt eine Grundlage dafür und ein wichtiger Schritt. Wenn wir erkennen, was es für einen Unterschied macht, wenn wir mit einer gemeinsamen Vision verbunden sind, Ja, wenn wir das erfahren, und das ist eigentlich ganz leicht zu erfahren, ja, aber wenn wir das erfahren, dann letztendlich sind ja alle Systeme menschengemacht. Ja? Das heißt, wir können sie auch alle verändern.
Hm. Total der wichtige Punkt, den musst du nochmal wiederholen.
Letztendlich sind alle Systeme menschengemacht. Das heißt, wir haben auch die Macht, sie zu verändern.
Ja. Ja. Total kraftvoll. Wir haben die Macht, es zu verändern. Ja. Wir müssen es, glaube ich, dann auch nur wollen. Ne? Dass es an alle wollen. Ich glaube, es ist nochmal so ein Punkt. Und deswegen fand ich das schön, dass, wie du gerade meintest, eine kollektive Vision. Und du meintest, das ist leicht. Ich weiß gar nicht, ob das so leicht ist. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir alle dieselbe kollektive Vision haben.
Ja, also das ist ja eine interessante Diskussion, die ich auch schon tatsächlich öfters geführt habe. Ja, was ist eigentlich so eine kritische Masse? Ja, also wie viel brauchst du, um einen gesellschaftlichen Wandel zu vollziehen oder auch eine Organisation eine Revolution zu starten, die die Systeme menschengerecht verändert. Ja. Wie viele Menschen brauchst du da? Und ich glaube, du brauchst nicht alle.
Ja.
Du brauchst halt eine kritische Masse und die entwickelt dann die nötige Kraft und überzeugt die anderen sowieso oder die anderen werden dann mitgetragen. Ja.
Mhm.
Und ich meinte auch gar nicht unbedingt, dass der Prozess jetzt einfach ist. Ich glaube, das Erkennen, also zu erkennen, dass das was mit uns zu tun hat und zu erkennen, dass wir dabei zum Beispiel Kraft verlieren, wenn wir das nicht ändern, das ist einfach und es wird auch immer deutlicher, finde ich. Also das wurde schon in diesem Jahr, ich meine, wir sind gerade in einem andauernden Trainingscamp für ständige Veränderung. Das ist ein Geschenk, was wir durch Corona haben, ja?
Das stimmt.
Die ganze Zeit alles verändern.
Ja.
Das müssen jetzt alle Menschen lernen und üben. Ja. Und wir hatten auch, und das fand ich auch sehr interessant, eine gesamtgesellschaftliche Schulung für das Respektieren der Körperlichkeit anderer Menschen.
Mhm.
Das haben wir auch durch Corona bekommen, ja?
Mhm.
Das passiert jetzt nicht einfach so, dass man Leute angrapscht. Passiert nicht mehr.
Vor Corona passiert.
Ja, tatsächlich ist das das Wort.
Das stimmt.
Und wir haben jetzt alle ein Feingefühl dafür entwickelt, dass da ein anderer Mensch ist und dass wir da, ja, und das auch das ist total spannend.
Ja. Und also so hatte ich es noch gar nicht gesehen, aber das stimmt schon. Das hat auf jeden Fall abgenommen, weil das findet selten kaum mehr statt. Aber was mir aufgefallen ist, ist auch der Respekt. Also wir sind weg von nur Individuum zu gucken, was brauche ich, hin zu, und was brauchen denn die vielleicht nicht alles machen können und alles haben. Klar gibt es noch die trotzdem alle Klopapiere leer kaufen und am Ende so viel zu Hause haben, dass es eigentlich für 2-3 Jahre reicht. Aber was ja viel mehr war, waren die für Ältere, weil sie zu einer Risikogruppe gehört haben, für die einkaufen gegangen sind. Und das ist ja etwas, was sich verändert hat und was man nicht mehr zurücknehmen kann. Ich glaube, wenn man einmal so unterstützend war, merkt man, das tut ja gar nicht weh. Im Gegenteil. Das tut mir sogar richtig gut. Ja. Worte haben ja sowieso eine ganz besondere Kraft. Und du hattest vorhin schon gesagt gehabt, wenn ich es richtig verstanden habe, bezeichnest du dich als schwarze Deutsche?
Mhm.
Und es gibt ja so unterschiedliche Begrifflichkeiten. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, was vor allem, also ich bin gar nicht sicher, aber ich glaube doch schon mehrheitlich die Nicht-Schwarzen sich fragen, wie dürfen sie uns jetzt eigentlich nennen? Ist es schwarz? Ist es farbig? Ist es braun? Ist es keine Ahnung? Und ich nenne mich zum Beispiel gar nicht schwarze Deutsche, ich nenne mich einfach nur schwarz. Und deswegen, glaube ich, ist es auch so schwierig, so eine Antwort für alle zu haben, sondern jeder möchte wahrscheinlich auch anders genannt werden. Hast du dazu schon bestimmte Erfahrungen gesammelt und wie oder wann war der Moment, wo für dich klar war, dass du schwarze Deutsche bist?
Also ich würde mich auch schwarze Person nehmen, es muss nicht unbedingt eine Deutsche dabei sein.
Okay, okay.
Ja. Kann aber eben auch in meinem Fall dabei sein. Ja, also da würde ich alle, die das wirklich interessiert, einfach dazu einladen. Es gibt verschiedene Glossars mittlerweile, die diskriminierungskritische Sprache erklären und Begriffe erklären. Ja, es gibt einfach einen Katalog von Selbstbezeichnungen. Ja, dazu gehört People of Color, dazu gehört Schwarze, groß im S. Ja, das sind Selbstbezeichnungen, politische Selbstbezeichnungen. Und es gibt noch einige mehr für verschiedenste Gruppen, die einfach als solche zugehörig gelesen werden von der Gesellschaft, ja.
Ja.
Und genau, es lohnt sich, wenn man Interesse hat und es richtig und gut machen möchte, sich da einfach auseinanderzusetzen. Ja, deswegen will ich das gar nicht hier so ausbreiten und erklären. Ich kann das auch, glaube ich, gar nicht so ausführlich erklären, wie es dem Thema schuldig wäre. Genau, also da die Einladung, einfach selbst ein bisschen zu recherchieren. Es gibt zum Beispiel von Amnesty International gibt es ein Glossar, was auch online verfügbar ist. Das ist nicht so super umfangreich, oder zumindest letztes Mal, als ich da reingeschaut habe, aber das ist schon mal ein ganz guter Einstieg. Und genau, das Zweite, was eben dazu gehört, und es ist einfach der Gegenpol, was sind Begriffe, die ich jetzt nicht empfehlen würde. Da auch wieder die Empfehlung einer Auseinandersetzung und zwar mit der Prägung der Begriffe auch in ihrer geschichtlichen oder entstehungsgeschichtlichen Dimension. Ja, es gibt einfach Begriffe, die wurden halt in einem ganz besonderen Kontext geprägt und deswegen tragen sie das Potenzial in sich, die Personen, die so genannt werden, immer wieder an diesen Kontext zu erinnern. Die Frage ist, möchte man das? Ja, also und das ist einfach diese Frage kann man sich halt erst stellen, wenn man sich mit der geschichtlichen Dimension der Begriffe auseinandersetzt. Ja. Und das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Und dann ist es auch gar nicht mehr so kompliziert.
Das stimmt. Ja. Genau. Ich würde auf jeden Fall das mit dem Glossar auch nochmal in den Shownotes packen. Ich glaube, das könnte dort auch nochmal hilfreich sein. Und ich fand es ganz schön, wie du gesagt hast, der erste Punkt ist eigentlich immer die Auseinandersetzung. Und das zieht sich ja jetzt gerade in dem Gespräch so wie ein roter Faden durch, dass es erstmal mit dem Bewusstsein anfängt und mit dem erstmal bei einem selbst, bis man dann auch direkt schon in einen Dialog vielleicht geht. Ganz anderes Thema. Ihr beschäftigt euch ja auch viel mit dem Thema Frau sein. Das heißt, die Workshops, die ihr anbietet, auch die Retreats sind ja schon fokussiert auf Frauen. Würdest du dich selbst als Feministin bezeichnen?
Ja, auf jeden Fall. In gewisser Hinsicht, ja, klar.
Wie würdest du es denn für dich definieren? Was heißt das denn für dich?
Ach, das ist ganz lustig. Ich habe letztens mit meiner Mutter darüber diskutiert. Also letztens, das ist auch schon wieder ein Jahr her, ob wir jetzt eigentlich Feministinnen sind oder nicht. Und ich hätte jetzt immer meine Mutter selbst gesagt, dass sie die absolute Feministin ist. Ja. Aber sie hat diesen Begriff sich gar nicht angezogen. Ja. Und hatte dann habe ich ihr erstmal so ein bisschen erzählt, was eigentlich, wie wir in meiner Generation, in unserer Generation Feminismus einfach vielleicht auch anders definieren, als er ja in der Generation davor definiert wurde, was da alles so dazugehört und was nicht unbedingt. Und dieses empowernde Moment von ich möchte mich einfach dafür einsetzen, dass es Strukturen gibt, die Frauen unterstützen und nicht benachteiligen, ja, und das ist mir einfach wichtig ist, so eine weibliche Communities auch zu stärken und diese Verbundenheit zu stärken und so weiter und so fort. Das hat, glaube ich, mit diesem kriegerischen, konfrontativen Vorstellungen gar nicht mehr so viel zu tun. Oder teilweise vielleicht schon, muss aber gar nicht, ja. Und und das ist eher so die Schiene, in der ich das definieren würde. Und dann bin ich auf jeden Fall eine Feministin und meine Mutter, glaube ich, auch.
Und findest du, es macht einen Unterschied, so Self-Care-Workshops für Frauen, Women of Color zu machen? Warum ist es so wichtig und was passiert da?
Ja, also ich habe zum Thema Selfcare auch Workshops für andere Gruppen gegeben. Mhm. Und genau, das ist ganz spannend, das mal so gegenüberzustellen. Ich finde es wichtig, dass die Gruppe der Women of Color unter sich sein kann, weil es einfach ja da die intersektionale Perspektive gibt, dass sie sowohl als Frau als auch als Person of Color von Diskriminierung betroffen sein können und tatsächlich auch meistens Diskriminierungserfahrungen in diesen Dimensionen sich überschneiden, teilweise sogar verstärken, besonders im Arbeitskontext, besonders in Führungspositionen. Ja, und natürlich macht das einen großen Unterschied, ob wir dann unter uns sind und es besprechen können oder nicht. Ja, also das ist einfach... und es ist auch gar nicht unbedingt so, dass das jetzt, dass das in den Workshops dann besonders darum ginge, sich die ganze Zeit von den schlimmen Erfahrungen zu erzählen. Das sind nicht die Art der Räume, die ich eröffne. Es geht vielmehr darum, dass wir bestimmte Dinge gar nicht mehr besprechen und ausführen müssen, weil es selbstverständlich ist, dass wir da ähnliche Erfahrungen haben. Und es reichen dann manchmal 2-3 Worte, die das andeuten, und eigentlich wissen dann alle schon im Raum, ah ja, okay, das ist jetzt gemeint, und wir können gleich zur Lösungsorientierung übergehen. Wogegen es in anderen Räumen teilweise leider noch so wäre, dass dann nach Erklärungen gefragt würde. Ja. Und das braucht man bei einem Self-Care-Workshop nicht, dass man sich jetzt noch erklären muss, ja. Genau. Und das andere, was ich auch interessant finde und wichtig finde, jetzt speziell auf die Gruppe der Women of Color bezogen, aber auch generell, ist, dass natürlich wir auch viel voneinander lernen können. Ja, also wir haben alle irgendwie Strategien entwickelt, ob bewusst oder unbewusst, wie wir mit bestimmten Situationen umgehen. Und diese Strategien funktionieren, ja. Die funktionieren, sonst wären die Frauen nicht in Führungsposition, ja, sonst wären die nicht da, wo sie sind. Die funktionieren. So, und das ist halt auch gut, sich darüber auszutauschen und zu schauen, hey, was sind eigentlich eure Antworten auf diese Frage beispielsweise? Oder wie geht ihr eigentlich damit um? Habt ihr das und das schon mal erlebt? Was habt ihr dann gemacht? Ja, also das ist auch ein wichtiger Bestandteil. Und so allgemein geht es in diesem Workshop auch tatsächlich um mein Lieblingsthema. Meditation, genau. Und in dem Fall der Selbstversorge lege ich doch dann stark den Fokus darauf, was so für emotionale Muster in uns ablaufen, was wir so für Prozesse typischerweise durchlaufen, wenn wir in fordernden, anstrengenden Situationen sind, wie Situationen der Diskriminierung sein können. Ja? Also das ist eine Situation von Stress. Was dann eigentlich mit uns passiert, ja, und dafür erstmal ein Bewusstsein zu entwickeln, also was sind die inneren Prozesse, die da ablaufen, ja, was sind Gedanken, die beteiligt sind, was sind Emotionen, die beteiligt sind, was folgt eigentlich auf was, was für typische Muster durchlaufe ich da, und dann auch Ansätze zu lernen, diese eigenen Mechanismen erstmal anzuerkennen und dann auch Stück für Stück zu lösen, um neue Reaktionswege einzuschlagen und etablieren zu können, auch im Alltag. Ja. Das heißt, ganz konkret, wenn ich typischerweise, wenn mich jemand diskriminierend von der Seite anquatscht, reagiere, dass ich mich verschließe und den Frust in mich hineinfresse und dann, wenn ich alleine zu Hause bin, weine oder aggressiv werde gegenüber, oder was weiß ich, ja? Das ist ein Prozess, der erstmal mit mir abläuft, und vielleicht ist es sogar ein Muster, was sich in vielen ähnlichen Situationen immer wieder widerspiegelt. Ja. Und wenn ich erkenne, dass das alles so zusammenhängt und dass das meine Art ist, mit diesen Dingen so umzugehen, dann ist das erstmal ein super wichtiger Schritt, weil ich weiß, ich habe hier irgendwie eine Strategie für mich entwickelt, das so zu machen. Und ich kann aber auch besser durch dieses bewusste Erkennen entscheiden, vielleicht kann ich an der Stelle im Prozess auch mal was anderes ausprobieren. Ja. Oder vielleicht würde mir auch eigentlich was anderes gut tun und wäre nicht so destruktiv oder wäre nicht so was weiß ich was. Ja. So, dass dann einfach da auch Alternativen ins Spiel kommen. Das ist eigentlich so das Ziel. Weil letztendlich können wir nicht die Welt direkt umbauen, ja, aber wir können Weise verändern, wie wir auf bestimmte Dinge reagieren.
Das ist total krass, dass du das gerade sagst, weil ich habe mit Self-Care was ganz anderes verbunden. Also, dass es mehr um so ein bisschen Wellness geht und ich dann lerne, wie ich mich noch mehr entspannen kann, aber das geht ja noch viel tiefer.
Ja, also ich habe tatsächlich, ich habe ja am Eingangs gesagt, dass ich gerade in meinem Online-Kurs arbeite zu dem Thema und ich habe ihn jetzt auch mal Spiritual Self-Care genannt, in der Hoffnung, dass diese Tiefe da irgendwie durchkommt. Ja, das stimmt. Die andere Gruppe, für die ich diese Workshops anbiete, und das ist ganz spannend, weil ich da oft auch gerne Parallelen ziehe, ist die Gruppe von Personen, die so im aktivistischen Bereich tätig sind. Und es können dann alle möglichen Leute sein, also auch weiße Menschen. Für die habe ich auch schon ein paar Mal diesen Workshop angeboten. Und jetzt zuletzt auch für Mitarbeitende, die ja einfach, also so speziell auf das Homeoffice bezogen. Ja. Weil das eben auch neue Spannungsfelder aufwirft. Genau, und interessanterweise sind die Prozesse und die Reflexionsebenen und die Bewusstseinsarbeit und die Meditation dieselben. Die Beispiele sind anders.
Ja, voll schön. Das heißt, wann ist denn dein Spiritual Self-Care Online-Training auch für alle verfügbar?
Ich hoffe, in spätestens 2 Wochen.
Okay. Und es geht dann wie lang oder wie muss man sich das vorstellen?
Das ist ein Kurs, der, ich glaube, 7 Lektionen umfassen wird. Da sind dann einige Meditationen dabei, Arbeitsblätter zur Reflexion. Es gibt zu jeder Lektion ein Erklärvideo, wo ich den erkläre. Es gibt zum Beispiel auch eine Meditation, die dabei hilft, so im emotionalen System eine Balance herzustellen. Das heißt auch emotional einfach entspannter zu sein, so im Grundsätzlichen. Genau. Und ja, es gibt auch so Blitzübungen beispielsweise, die man immer wieder zwischendurch im Alltag machen kann. Ja, also ganz unterschiedliche Bestandteile für die unterschiedlichen Ebenen.
Und das ist dann auch für alles, geht jetzt nicht nur
Ja, ist auch nicht verfügbar. Genau.
Cool, das heißt, das würde man dann auch auf deiner Seite finden.
Genau, auf der maschinen.de.
Okay. Genau. Und du hattest ja schon gesagt gehabt, du gibst auch Retreats. Und eins ist ja das Peace and Change Retreat. Kannst du noch mal ein bisschen mehr dazu sagen? Weil es klingt schon mal nach Peace. Also das hat für mich diese Tiefe. Was ist vor allem der große Unterschied? Ich meine, der Unterschied ist, glaube ich, klar. Aber was passiert da? Und es geht ja auch 3 Tage, wenn ich es richtig gesehen habe, ne?
Genau, das ist jetzt ein intensiverer Rahmen, wenn man so will. Bei einem Retreat geht man ja üblicherweise aus dem Alltagsgeschehen raus und hat dann auch eine längere Zeit am Stück, in der man sich an bestimmten Themen widmen kann. Von den Formaten her ist es nichtsdestotrotz folgt es der Linie der Formate, die sich für mich auch so etabliert haben. Also wir werden viel meditieren. Es wird Austauschformate geben, Dialogformate und genau, es gibt auch Yoga-Sessions und so. Also es geht schon darum, so die verschiedenen Ebenen, Körper, Geist und Seele. Und thematisch geht es eigentlich darum, zu erkennen, dass, also erstmal zu erkennen und Ansätze kennenzulernen, wie wir in uns selbst friedlicher werden können. Ja, also ja. Und das ist natürlich ein Prozess, ja, das geht nicht nach 4 Tagen und dann ist man total in Peace. Es wäre schön, wenn ich weiß, wie das geht, dann mache ich dazu ein Seminar. aber es geht natürlich erstmal darum zu erkennen, was sind denn eigentlich so Wege, die ich dann einschlagen kann, was sind vielleicht auch Übungen, die ich machen kann, in mir mehr Frieden zuzulassen und Unfrieden auch zu adressieren, aufzulösen oder zumindest anzuschauen und damit okay zu sein, dass der da ist, vielleicht auch die Funktion dahinter zu erkennen, ja, zum einen. Und zum anderen geht es auch ein bisschen darum, den eigenen Bezug zu größeren Themen zu erkennen. Ja. Weil alles, was wir in uns tragen an Unfrieden und Spannungsfeldern und so, findet sich ja irgendwie auch im Außen. Ja. Also das Innen und das Außen ist verbunden. Ja, und wenn wir, deswegen gibt's halt auch Themen, also, und das ist dann von Mensch zu Mensch nicht unbedingt immer dasselbe. Ja, es gibt gesellschaftliche Themen, die dich vielleicht total bewegen. Ja. Und dann gibt's gesellschaftliche Themen, die mich total bewegen und sie müssen nicht unbedingt dieselben sein. Mhm. Ja. Und das ist auch ganz, kann ganz, ganz hilfreich sein, da zu erkennen, stimmt, okay. Das heißt, es gibt, ich habe da irgendwie so eine Zuständigkeit vielleicht auch oder eine, ja, ich fühle mich da irgendwie auch verantwortlich. Ja, und da in diesem Blick auf dieses Thema, erstmal innerlich vielleicht, ja, und gar nicht unbedingt so im großen Kontext, auch sich eine gute Haltung zu finden, sich mit, also diesem Thema anzunähern. Ja, weil das, wenn wir diese Themen, in denen wir uns selbst eigentlich verantwortlich fühlen, immer wegschieben, dann ist es auch ein totaler Kampf. Die ganze Zeit. Und wenn wir aber lernen, uns denen anzunähern und da drin unsere Aufgabe zu finden oder unseren Beitrag zu finden oder das zu finden, was wir da eigentlich auch tun können, dann sorgen wir in uns selbst für Entspannung. Ja, weil das drückt ja irgendwo im System sowieso. Ja. Das müssen wir nicht mehr wegdrücken. Und wir wir tragen auch bei dazu, dass es gesellschaftlich besser wird.
Das ist total schön. Weil ist ja wie das Gleiche, ne? Deswegen sagte ich ja, der rote Faden zieht sich weiter durch bis zum Ende wahrscheinlich unseres Gesprächs. Immer wieder das Ich und dann am Ende das große Ganze. Also das klingt ja erstmal nach so einem ganz kleinen Baustein, dann selbst und auch so ein bisschen egozentrisch, ne? Alles dreht sich um einen selbst. Aber das ist es ja gar nicht, sondern, und das fand ich so schön, diese Entspannung. Dieses Lösen von den Spannungen in einem, das macht einfach einen riesen Unterschied im Außen und vielleicht auch nur mit den, was heißt nur, mit den Begegnungen, die wir haben. Und dann löst sich das, also dann sind das angenehme Begegnungen gewesen und dann geht es ja immer so weiter und wird dann trotzdem das große Ganze, aber angefangen mit einem kleinen Stein, der angefangen hat zu rollen.
Genau.
Schön. Total schön. Ich glaube, ich melde mich für so ein Retreat bei dir mal an. Ja, auf jeden Fall mache ich das. Das heißt, ihr habt jetzt für November eins geplant und habt ihr auch vor, das häufiger anzubieten?
Ja, es gibt auch schon neue Termine auf der Webseite fürs nächste
Jahr. Okay, genau. Sehr schön. Sehr schön. Ja, danke. Ich habe gerade so auf die Uhr geblickt und dachte mir, vielleicht ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, um mit den Abschlussfragen zu beginnen. Und die erste Frage lautet ja, ich meine, es wäre natürlich ideal, dass alles, was du sagst, und mehrere Leute würden das machen. Wie stellst du dir denn die Arbeitswelt in 10 Jahren vor und wie würdest du sie dir wünschen?
Also das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, die Arbeitswelt ist gerade schon dabei, sich massiv zu wandeln und es wird noch an Tempo zunehmen, meiner Meinung nach. Und das, was durch die Digitalisierung prophezeit wurde, was als vielleicht auch teilweise Angstszenarien, teilweise auch hoffnungsvolle Szenarien von ein paar Jahren noch prophezeit wurde, das haben wir jetzt auf einen Schlag. Mhm. Und jetzt geht's weiter. Ja, deswegen. Ich glaube, es wird sehr spannend. Ich hoffe ja, dass wir, dass die Arbeitswelt auch politisch so unterstützt wird, dass es ja sowas wie ein Grundeinkommen, ein bedingungsloses Grundeinkommen oder etwas in der Art geben wird. Ich glaube, das ist einfach auch, also es ist so mehr noch sinnvoll, als es vorher schon war. Das können wir jetzt, glaube ich, alle irgendwie erkennen. Das fände ich echt gut, dass das sehr lange dauert. Und und dann bin ich mir sicher, also es ist jetzt schon so, dass viele, viele, viele Menschen sich wirklich ernsthafte Gedanken darüber machen, was will ich eigentlich wirklich tun? Und sich auch teilweise auf den Weg begeben, aber einfach persönlich noch in dem Spannungsfeld sind, dass sie Einkommen generieren müssen irgendwie. Ja. Und ich bin im absoluten Vertrauen, dass es viele Menschen gibt, die da total fleißig sein werden und viel arbeiten werden und sich engagieren werden und wahrscheinlich auch viel gesellschaftlich engagieren werden. Ich glaube, das wird eine gute Entwicklung sein. Ich hoffe, dass wir schnell in die Umsetzung gehen.
Und welchen Tipp würdest du deiner 20-jährigen Alina geben, wenn du ihr heute begegnen würdest?
Ach, ich glaube, die hat alles richtig gemacht.
mit jedem Pass, mit jeder bescheuerten Entscheidung. Ich glaube, das ist alles richtig. Also ich würde die, cool. die gar nicht umlenken wollen, weil letztendlich lernt man ja aus jedem Schritt, auch wenn er total bescheuert war, lernt man ja was. Mensch.
Ja. Ich glaube, ich muss die Frage rausnehmen, weil du bist jetzt schon die zweite, die genauso antwortet und sagt, ach nee, einfach gehört alles so dazu, oder die dritte sogar schon. Alles musste so sein und deswegen ist alles so richtig, wie es war und wie es ist. Und zeigt ja auch nochmal auf, dass man so eine Art von Verständnis auch bekommen hat, dass auch Unsicherheiten dazugehören und die hat man vielleicht, oder ich hatte sie mit 20, und dass das okay ist, da schon die Weisheit zu haben, zu wissen, was man möchte, ist vielleicht gar nicht notwendig. Ist auch okay so. Aber okay, ich mach mal ein Sternchen bei meiner zweiten Abschlussfrage. Welches Buch, Unternehmen oder welche Person würdest du gerne in meinem Podcast noch hören wollen und warum?
Das soll ja in Bezug auf die Arbeitswelt sein, ne?
Mhm, genau. Und die Arbeitswelt zu einem besseren Ort zu machen.
Ja, die Frage ist so ein bisschen, ob das, also was mein erster spontaner Gedanke war, war tatsächlich, ich habe ja selbst auch einen Podcast zu dem Thema New Work und Arbeitswelten gehabt und was ich da ganz interessant fand, was ich auch noch viel mehr machen würde, wenn ich den wieder ins Leben rufen würde und vielleicht ist es dann mein Wunsch, dass auch Menschen zur Sprache kommen, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht unbedingt so in dieser typischen Corporate-Welt einen Platz haben. Ja? Mhm. Zum Beispiel SchauspielerInnen. Ja?
Mhm. Das stimmt.
Ja, die aber trotzdem gerade durch ihre andere Perspektive auf Arbeit, vielleicht auch dadurch, dass sie aus dem künstlerischen Bereich kommen oder so, einen ganz anderen Input geben. Weil meine Erfahrung ist auch, dass Leute, die so künstlerisch oder kreativ viel arbeiten, die haben bestimmte Sachen, die so in der Corporate-Welt jetzt so als, oh, großer Schritt und wow. Also wir arbeiten jetzt kollaborativ zusammen.
In der Kreativwelt ist das selbstverständlich. Ja, so. Und das finde ich halt auch ganz interessant deswegen.
Ja. Das ist letztens meinte eine Politiker, ich gedacht, ja, klar, habe ich auch noch nicht dran gedacht. Schauspieler, bin ich ganz ehrlich, waren gar nicht, überhaupt nicht mal im Blickfeld von mir. Aber das stimmt, die blicken ja auch nochmal anders auf Arbeit. Mhm. Die arbeiten ja auch anders.
Absolut.
Also ja.
Zum Beispiel mit Thelma Bua-Bang sprechen.
Ja, genau.
Ich kann gerne eine Intro herstellen. Eine Freundin von mir. Ja.
Ja, das ist super. Vielen Dank. Das mache ich. Deswegen liebe ich diese Frage, weil die eröffnet mir Perspektiven, die hatte ich vorher einfach gar nicht. Daher vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für das Gespräch überhaupt. Es war sehr wärmend, so würde ich es einfach mal in einem Wort zusammenfassend. Und du hast gesagt, die war vorher kalt, mir ist jetzt irgendwie ganz, ganz warm ums Herz. Ich danke dir für das Gespräch und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Es ist nämlich erst 10 Uhr, daher haben wir noch den ganzen Tag vor uns und bis bald hoffentlich. Was für eine angenehme Stimme, oder? Und liebevolle Message. Mit mir hat der Ansatz mit der Verbindung, egal ob mit sich selbst oder mit anderen, am meisten resoniert. Es geht bei fast allen Themen um die Menschlichkeit. Und was macht das am Ende aus? Das Zitat von Brené Brown passt in dem Zuge. Connection is the energy that's created between people when they feel seen, heard and valued. When they can give and receive without judgment. Gesehen, gehört und wertvoll fühlen. Das macht uns Menschen aus. Dabei spielt die Hautfarbe, die sexuelle Orientierung, das Geschlecht, die soziale Herkunft oder andere beschreibende Kriterien keine Rolle. Without judgment. Lasst uns zeigen und uns supporten. Mein Traum wäre es, wenn alle schwarzen Menschen sich in der Plattform von My Urbanology mit ihrer Expertise eintragen. Das neue LinkedIn sozusagen. Dort können dann Organisationen, Unternehmen und Einzelpersonen nach den passenden Menschen suchen. Keine Ausreden mehr. Ich wollte ja, aber es hat sich keiner beworben. Das kann ja auch nicht funktionieren, wenn die Stelle nur mit deiner eigenen Community geteilt wird. Wir akzeptieren diese Begründungen nicht mehr. Wir sind da und wir sind viele. Ich habe so die wunderbare Leila Bostik gefunden. Leila ist Vocal Coach aus Berlin und ohne My Urbanology hätte ich nicht das Vergnügen gehabt, mit ihr an meiner Stimme zu arbeiten. Vielen Dank, Alina und Steph, für eure Plattform und das damit stärkende Gefühl, das ihr in mir und anderen auslöst. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und Danke sagen. Danke an alle, die sich meinen Podcast anhören. Es ist eine unglaublich wertvolle Erfahrung für mich. Und ich hoffe sehr auch für dich. Ich wünsche dir einen schönen Tag und schicke dir liebe Grüße aus dem sonnigen Frankfurt. Let's be the change we want to see in the world. Bis bald, deine Mutter.